Morgen zusammen. Wir sind in Teil 4 der Opferreihe und ich möchte gerne am Anfang noch eine kurze Wiederholung machen, damit jeder up to date ist. Wir hatten schon drei Opfer behandelt. Es fing an mit dem Schuldopfer. Beim Schuldopfer war die Message an uns: keine Schuld mehr gegenüber Gott. Welche Schulden du dir gegenüber anderen Menschen aufhäufst und wie die behandelt werden müssen, ist auch irgendwie angesprochen, aber zumindest gegenüber Gott keine Schuld mehr. Dann waren wir beim Sündopfer und hatten gesehen, die Beziehung zu Gott ist bereinigt. Es steht nichts mehr zwischen uns, sodass wir froh und frei das Friedensopfer nehmen können, als Ausdruck von verschiedenen Dingen. Wir haben den Ausdruck der Gemeinschaft im Friedensopfer gehabt. Wir hatten prinzipiell, dass wir Frieden haben und was der Frieden bedeutet. Wir haben den Aspekt des Bundes, der im Friedensopfer gefeiert wird. Wir haben den Aspekt der Rettung aus irgendeiner Not in der Vergangenheit und damit verbunden der Dank und das Bekenntnis zu Gott. Und dann kommen wir heute zum Speisopfer, eine Gabe, die man aus Dankbarkeit Gott bringt. Das Speisopfer war immer in Verbindung mit dem Brandopfer. Das Brandopfer ist auch ein Tier, was komplett geopfert wird. Und weil es komplett geopfert wird und komplett verbrannt wird, spricht es von der Selbsthingabe. Ja, so viel zum Überblick. Und dann möchte ich ganz gerne einen kleinen Einschub zu Anfang machen und noch einmal auf die Stiftshütte zu sprechen kommen. Darunter Folgendes betrachten. Die Stiftshütte hat teilt den Raum auf in drei große Bereiche. Damit ihr das sehen könnt, gehe ich nochmal an die Kamera und diesmal versuche ich mich hinter die Stiftshütte zu stellen, damit ihr wirklich was sehen könnt. Und los geht's. Jawohl. Bildqualität. Ja, 10 von 10. Gut. Wir haben zuerst das Allerheiligste hier mit der Bundeslade. Hier ist die Bundeslade. Dann haben wir einen schönen Vorhang, der in der Bibel als himmelblau beschrieben wird. Im Modell ist er eher weiß als blau. Und dann haben wir hier als nächste Einteilung das Heiligste, also das Allerheiligste, das Heiligste. Im Heiligsten gibt es drei verschiedene Sachen. Das ist einmal der Rauchopferaltar. Dann haben wir als nächstes den Tisch mit den Schaubroten. Die Schaubrote werden so aufeinander gestellt, 12 Brote, 6 und 6. Und dann haben wir noch die Menora, den siebenarmigen Leuchter, der aber festgeklebt ist und den ich deshalb nicht raushol. Aber ihr seht ihn in ähnlicher Form da hinten. Und dann haben wir noch den ganzen Vorhof mit dem Brandopferaltar und dem, wie es der Salomo nennt, kupfernen Meer, also eine große Wasserschale. Nun ist es so, dass die Stiftshütte versucht, die Schöpfung nachzubilden. Also wenn wir uns das anschauen, in der Schöpfung in den ersten paar Tagen gab es auch eine Einteilung. Gab es auch eine Einteilung, nämlich ganz am Anfang haben wir, da ist es, ganz am Anfang werden Himmel und Erde geschaffen. Wenn dieses Wortpaar Himmel und Erde kommt, dann ist von dem unsichtbaren Himmel die Rede. Währenddessen, wenn eine Trilogie kommt, nämlich Himmel, Erde und Meer, dann ist vom sichtbaren Himmel die Rede. Und genau das bildet jetzt diese Stiftshütte ab. Hier haben wir im Allerheiligsten den unsichtbaren Himmel, der Ort, wo Gott präsent ist, symbolisch verdeutlicht in der Bundeslade. Als nächstes haben wir den Garten Eden im Heiligsten. Ein kleines Heiligtum mitten in der Welt und die Welt besteht aus eigentlich Wüste im Vergleich zum Garten Eden. Aber wir haben auch das Meer in der Welt. Und zur Zeit von Kain und Abel gibt es direkt vor dem Heiligtum von Eden auch noch einen Altar, auf dem geopfert wird. Nun muss man sich nochmal genauer das Heilige angucken. Also Garten Eden, was hat Gott geschaffen im Garten Eden? Er hat die Tiere und Menschen geschaffen, aber davor noch hat er die Pflanzen geschaffen. Und zwar sagt uns die Bibel, er hat Sträucher und Bäume geschaffen. Sträucher und Bäume. Und genau die sind hier abgebildet. Pass auf, die Sträucher, der größte Repräsentant der Sträucher, ist das Getreide. Das Getreide ist in den Schaubroten abgebildet. Und einer der Repräsentanten für die Bäume ist der Olivenbaum, dargestellt im siebenarmigen Leuchter. Warum? Erstens, der siebenarmige Leuchter ist ein Baum in Baumform. Also, nutzt eure Vorstellungskraft bitte. In Baumform gestaltet und zweitens, er läuft mit Olivenöl. Olivenöl war damals das Leuchtmittel. Das heißt, wir haben ein kleines Abbild von der Gesamtheit der pflanzlichen Schöpfung innerhalb vom Heiligen. Gut, jetzt wo wir das wissen, lasst uns den Text für heute nochmal zusammen lesen. 3. Mose, Kapitel 2. 3. Mose, Kapitel 2, ich lese das ganze Kapitel. Und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Herrn darbringen will, soll seine Opfergabe Weizengries sein. Andere übersetzen Feinmehl. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen. Er nehme davon seine Handvoll von seinem Weizengries und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch. Und der Priester lasse die Askara davon auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Aber das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Und wenn du als Opfergabe eines Speisopfers ein Ofengebäck darbringen willst, soll es Weizengries sein, ungesäuerte Kuchen mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer in der Pfanne ist, soll es Weizengries sein, mit Öl gemengt, ungesäuert. Du sollst es in Stücke zerbrechen und Öl darauf gießen. Ein Speisopfer ist es. Und wenn deine Opfergabe ein Speisopfer im Topf ist, soll es von Weizengries mit Öl gemacht werden. Und du sollst das Speisopfer, das von diesen Dingen gemacht wird, dem Herrn bringen. Man soll es dem Priester überreichen und er soll es an den Altar tragen. Und der Priester hebe vom Speisopfer dessen Askara ab und lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das Übrige vom Speisopfer aber soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Alles Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf nicht aus Gesäuertem gemacht werden, denn von allem Sauerteig und allem Honig sollt ihr für den Herrn nichts als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Was die Opfergabe der Erstlinge betrifft, sollt ihr sie dem Herrn darbringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen als wohlgefälliger Geruch. Alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Und wenn du dem Herrn ein Speisopfer von den ersten Früchten darbringen willst, sollst du Ähren am Feuer geröstet, Graupen von Jungkorn darbringen als Speisopfer von deinen ersten Früchten. Und du sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen. Ein Speisopfer ist es. Und der Priester soll die Askara davon in Rauch aufgehen lassen, von seinen Graupen und von seinem Öl mit all seinem Weihrauch. Ein Feueropfer ist es für den Herrn. Dann schauen wir uns als erstes mal die Bedeutung des Wortes Speisopfer an. Gut, es gibt verschiedene mögliche Übersetzungen dieses hebräischen Wortes und eine mögliche Übersetzung ist als Geschenk. Zum Beispiel Jakob kommt zurück, nach vielen Jahren sieht seinen Bruder das erste Mal, hat Angst vor seinem Bruder und bringt ihm ein Geschenk von seinen Tieren, von seinem Besitz. Dann gibt es das gleiche Wort, was für Speisopfer übersetzt wird, auch noch als andere Übersetzung, nämlich als Übersetzung Tribut. Zum Beispiel die Syrer wurden tributpflichtig dem David gegenüber, mussten Tribut entrichten, Speisopfer entrichten. Das heißt also, wenn jemand die Opfergabe eines
Speisopfers bringt, in Vers 1, könnte man auch sagen, wenn jemand dem Herrn ein Geschenk bringen will oder ein Tribut opfern möchte. Das wirft ein Licht auf das Speisopfer. Es ist ein Geschenk. Etwas Freiwilliges, so wie die anderen beiden Opfer drumherum auch, das Friedensopfer und das Brandopfer, freiwillige Opfer. Und dann gibt es jetzt eben noch diese Übersetzung als Speisopfer. Und die kommt erstmals vor bei der Anordnung des Morgens- und Abendsspeisopfers. Also, in 2. Mose 29 wird beschrieben, jeden Morgen und jeden Abend, also späten Nachmittag, sollten die Israeliten in der Stiftshütte ein Opfer darbringen. Und das besteht aus einem Brandopfer zusammen mit einem Speisopfer. Das Speisopfer kommt immer in Verbindung mit dem Brandopfer vor, in der Regel eigentlich nicht allein. Es ist aber immer mitgedacht, wenn das Brandopfer gebracht wird. Dann haben wir noch eine Bedeutung, nämlich das Wort Opfergabe oder einfach Gabe. Dieses Wort Gabe klingt schon wieder an die Geschenkbedeutung. Und das finden wir erstmals in 1. Mose 4. Ich lese 1. Mose 4, Verse 3 bis 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Speisopfer steht hier. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain zornig und sein Gesicht senkte sich. Das erste Vorkommen von einem Speisopfer in der Bibel ist also in diesem Wort Opfergabe, bei Kain und Abel. Und wir sehen jetzt noch etwas. Beide Opfergaben werden als Opfergabe bezeichnet, obwohl im eigentlichen Sinn, dass es was Pflanzliches ist, nur der Kain eine Opfergabe bringt und der Abel bringt ein Tieropfer. Kain bringt von den Früchten des Ackerbodens, Abel bringt von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum schaut Gott auf das Opfer von Abel, aber nicht auf das von Kain? Dazu gibt es verschiedene Antworten. Wir glauben, dass es nicht Willkür ist, sondern dass es Gründe gibt. Einer dieser Gründe ist mit Sicherheit, dass der Abel verstanden hat, dass Blut fließen muss. Ja, ihr wisst vielleicht noch aus Teil 1 der Opferreihe, das erste Opfer, was gebracht wurde, war, um für Adam und Eva Kleider aus Fell zu machen. Es musste also ein Tier sterben, es musste Blut fließen. Das heißt, Abel hat verstanden, es muss Blut fließen. Der Kain hat es nicht verstanden. Zweiter Grund, der Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, vom Besten des Besten brachte Abel. Und Kain brachte halt von den Früchten des Ackerbodens. So vielleicht so das Erstbeste. Es geht also auch um die Herzenshaltung dahinter und um das, was du bereit bist abzugeben im Speisopfer. So wird übrigens gestützt durch die Beobachtung, wie der Kain sich danach verhält. Also er war der Erstgeborene zuerst. In den Versen davor wird lang und breit erklärt, wie seine Mutter ihn geliebt hat und ihm den besten Namen gegeben hat und sich gefreut hat über ihn. Und dann kriegt sie den Abel und der hieß halt Abel. Ja? Kain könnte also sich als der tolle Mann verstanden haben und denkt, dass doch auch sein Opfer ganz toll sein muss. Als Gott es aber nicht so kenntlich macht, passiert Folgendes, Kain wird zornig. Er hätte also sich gewünscht, dass Gott jetzt sagt, guter Kain, hast du toll gemacht. Aber stattdessen macht er es nicht und jetzt wird er zornig. Das zeigt, dass seine Herzenshaltung nicht die war, Gott ein Opfer einfach geben zu wollen, aus Dank, sondern eher um vor Gott gut dazustehen und von ihm vielleicht auch gelobt zu werden. Und sein Gesicht senkt sich. Statt dass er also weiterhin in den Himmel guckt, auf Gott seinen Blick richtet, senkt er seinen Blick auf die Erde. Und dann gibt es noch einen Grund. In den Opfergesetzen später sehen wir, dass ein Speisopfer immer zusammen zu einem Brandopfer gehört. Was wäre also richtig gewesen, dass die beiden zusammen opfern? Das Tieropfer mit dem Speisopfer. Und statt dass dieses Opfer aber die beiden zusammengebracht hätte, hat es sie entzweit. Kain wird als der Erste danach auch von Gott drauf angesprochen. Darum zeigt das Speisopfer, Gott gehört das Erste, das Beste, was wir haben. Nicht das, was noch übrig ist oder was uns gerade so in die Finger kommt. Und das ist eine Frage auch des Herzens. Hebräer 11 sagt, durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar. Es geht also nicht nur darum, ob oder was du bringst, sondern auch mit welcher Haltung dahinter du es tust. Gehen wir weiter. Wir finden auch Jesus im Speisopfer wieder. Und das wird im Neuen Testament gestützt, zum Beispiel in Epheser 5, Vers 2. Dort heißt es, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Opfergabe und Schlachtopfer, das Schlachtopfer fokussiert sich eher auf die blutigen Opfer und die Opfergabe hingegen eher auf das Speisopfer. Jesus ist also auch die Erfüllung des Speisopfers, so wie er es auch schon bei den anderen drei Opfern und beim Brandopfer gewesen ist. Allerdings ist die Symbolik dahinter eine andere. Während das Speisopfer eher Jesu Leben und Dienst in den Fokus nimmt, betrachtet das Brandopfer eher Jesu Tod und Sterben. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Elemente einmal an. Das erste war Weizengrieß oder Feinmehl in manchen Übersetzungen, im Gegensatz zum normalen Mehl. Jetzt musst du dir vorstellen, die Leute hatten damals nicht den Aldi und Netto und Lidl und auch kein so feines Mehl, was wir heute haben. Das, was wir heute als Mehl, normales Mehl bezeichnen, war damals Feinmehl. Das mussten die aber selbst mahlen. Und das heißt, das mussten die mehrfach mahlen. Sehr oft. Sodass dieses Feinmehl eher für festliche Anlässe oder für Königshäuser gedacht war. Das, was ein normaler Israelit benutzt hat, war eher sowas, was man mit Grieß übersetzen könnte. Also das, was wir heutzutage als Grieß verkaufen. Etwas grobkörnigeres Weizenmehl. Und da dieses Weizenmehl, das Feinmehl, komplett weiß und rein ist, also keine Steine mehr drin, keine groben Körner mehr drin, spricht es von Reinheit und Vollkommenheit. Es spricht aber auch von menschlicher Arbeit, weil hinter diesem Weizenmehl steckt, dass du es gepflanzt hast, dass du es gegossen hast, dass du es geerntet hast, dass du es gedroschen hast, dass du es geworfelt hast, dass du es gemahlen hast, gesiebt hast. Alles menschliche Prozesse, die aus dem Weizen Mehl machen. Dann haben wir das Öl als nächstes. Das Öl ist relativ bekannt, oft ein Bild vom Heiligen Geist in der Bibel. Warum? Das Öl damals war dazu da, einen Priester oder König zu salben. Es war zum Kochen da, so wie heute auch. Es war Kosmetikprodukt für die Haut. Es war Lichtquelle, wie bei einem Leuchter. Und genau das ist auch in Jesus erfüllt. Er ist Lichtquelle. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, er ist Nahrung. Und so sehen wir auch im Öl, Jesus war voll von Heiligem Geist. Und im Feinmehl, Jesu Dienst war rein und seine Arbeit vollkommen, königlich, ohne Fehler, ohne Sünde. Und jetzt musst du dir das vorstellen, ich habe es mal umgerechnet, mit Hilfe von KI, wie viel Mehl auf wie viel Öl kam. Und KI spuckt aus 1,7 bis 2 Kilogramm Mehl auf 0,9 Liter Öl. Also ungefähr das Verhältnis 2 zu 1. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Teig gemacht hast, aber 2 Kilo Mehl auf 1 Kilo Öl, das ist ein recht fettreicher Teig. Also richtig viel Öl, Olivenöl. Und jetzt gibt es verschiedene Darbringungsarten. Entweder Mehl mit Öl gemengt, ganz einfach. Davon nimmt der Priester zusammen mit dem Weihrauch einen Teil ab, tut es aufs Brandopfer drauf, es wird verbrannt und den Rest darf der Priester essen. Dann gibt es noch als Ofengebäck und darunter zwei Formen, entweder als Kuchen gemengt mit Öl oder als Fladen gesalbt mit Öl. Fladen ist einfach ein dünner Kuchen. Beides im Ofen. Dazu habe ich einen interessanten Kommentar gefunden von einem jüdischen Kommentator aus dem Mittelalter namens Rashi, unter den Juden einer der bekanntesten Kommentatoren, der beschreibt, wie er aus seinen Quellen weiß, wie das damals dargebracht wurde. Und er schreibt so: Über die Art des Bestreichens sind die Ansichten verschieden. Einige glauben, man bestreiche sie so oft, bis das Öl verbraucht ist. Also komplett die 0,9 Liter auf den Fladen drauf. Also du hast deinen Fladen und dann bestreichst du eben Pinsel, nochmal Pinsel, bist eine halbe Stunde beschäftigt wahrscheinlich, bis du den Liter drauf gemacht hast. Andere behaupten wieder, er bestreiche sie nur einmal nach der Form eines griechischen Chi. X oder auch ein Plus. Und daraus wird auch schon die Kreuzesform verständlich. Man kann viel reininterpretieren und manches ist nur Interpretation. Aber könnte es sein, dass schon die Bestreichung mit dem Öl als Kreuzesform ein Hinweis auf Jesus war? Nächste Darbringungsform: in der Pfanne, gemengt mit Öl, oder im Topf, andere übersetzen Napf, ich verstehe darunter eine Auflaufform oder sowas, eingelegt in Öl. Also das Öl war zuerst, dann haben wir es eingelegt. Also du hast hier, als ob sich ständig wiederholt, erst Mehl, dann Öl. Und zwar manchmal ist das gemengt mit Öl, manchmal gesalbt mit Öl, manchmal eingelegt in Öl. Und wenn wir wissen, dass das Mehl vom Dienst spricht, von der Arbeit fürs Reich Gottes, und das Öl vom Heiligen Geist, dann verstehst du, okay, Jesu Dienst war eingelegt, gesalbt, gemengt, durchdrungen vom Heiligen Geist. Und so sollte jeder Dienst sein fürs Reich Gottes. Als nächstes haben wir den Weihrauch. Der Weihrauch ist ein Bild für die Gebete. Das finden wir ganz klar in der Offenbarung. In dem Vers da heißt es, sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerke, welches die Gebete der Heiligen sind. Die Interpretation war also einfach, denn die finden wir schon im Neuen Testament. Es gibt noch einen anderen Vers, den fand ich auch hochinteressant, Psalm 141, Vers 2, da heißt es: Lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet, die Erhebung meiner Hände als Abendopfer. Der Psalm hat einen Parallelismus, das heißt, die erste Zeile und die zweite Zeile laufen parallel zueinander. Was heißt das? In der ersten Zeile, das Räucherwerk läuft parallel zum Abendopfer und das mein Gebet ist parallel zur Erhebung meiner Hände, weil es das Gleiche ist. Erhebung der Hände ist, wenn man betet. Das Räucherwerk wird also identifiziert mit dem Gebet, schon im Psalm, nicht erst im Neuen Testament. Und die Erhebung der Hände, also auch das Gebet, wird verbunden mit dem Abendopfer. Wörtlich das Speisopfer des Abends. Hier haben wir es wieder, das Speisopfer. Wir nehmen uns mal den Gedanken mit, Speisopfer hat was mit dem Gebet zu tun. Vielleicht deswegen, weil das Gebet eine Ausrichtung auf Gott ist. Also das Speisopfer richtet dich auf Gott aus. Gut, als nächstes Element haben wir noch das Salz, das nicht fehlen darf. Salz ist ein Symbol des Bundes in alten Kulturen, damals bei den Griechen und noch einer Kultur, ich glaube bei den Arabern war es normal, wenn man einen Bund schließt, dann isst man zusammen ein bisschen Salz und dann ist der Bund geschlossen. Warum Salz? Salz war damals eins der wenigsten oder das einzige Lebensmittel, was nicht kaputt gehen kann im Laufe der Jahre. Alles geht kaputt ohne Tiefkühl, aber Salz nicht. Salz hält über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Was nicht rein durfte, ist der Sauerteig. Ein Bild für die Sünde, sagt zum Beispiel Paulus im 1. Korinther 5. Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Und genauso durfte nicht rein Honig oder Sirup. Der Gedanke ist der gleiche. Bei Honig musst du eher an Dattelsirup denken, also etwas, was süßt. Und mit diesem Sirup ist verbunden die Gärung, genauso wie beim Sauerteig. Und die Gärung steht für die Durchdringung vom Schlechten, von der Sünde, im Bild gesprochen. heißt, der Gedanke ist der gleiche wie beim Sauerteig. Keine Sünde. Auch in Jesus. Keine Sünde. Keine Schlechtigkeit. Keine Bosheit. Die Bedeutung des Speisopfers. Was hat das jetzt alles zu bedeuten? Na, im Gegensatz zum Brandopfer, zu dem wir noch in 2 Wochen voraussichtlich kommen, spricht das Speisopfer eher vom Leben Jesu, das Brandopfer eher vom Tod Jesu. Das Brandopfer spricht eher vom Sein, von dem, was du selbst an dir selbst hingibst. Das Speisopfer eher vom Haben, was du hingibst. Das Brandopfer die Selbsthingabe, das Speisopfer das Hergeben deiner Ressourcen, also deiner Arbeitskraft und deines Besitzes. Wenn du also heute Gott ein Geschenk oder eine Gabe geben möchtest, gib ihm doch von deiner Arbeitskraft, deiner Arbeitszeit und von deinem Besitz. Seht, das Öl und das Mehl ist zusammen ein Bild von allem, was Gott an Pflanzlichen geschaffen hat. Also die Gesamtheit der pflanzlichen Schöpfung. Wenn du also Mehl und Öl gibst als alter Israelit, dann gibst du ihm die Lebensgrundlage, weil genau das es war, was den Menschen zum Essen gegeben war. Du gibst ihm damit also die Gesamtheit deines Besitzes übertragen. Und das kann heute zum Beispiel so aussehen. Paulus beschreibt es. Wisst ihr nicht, dass die, welche mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen? Wir wissen jetzt, woher. Die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, die Priester, essen aus dem Tempel. Ja, die Reste des Speisopfers. Es wird ein Teil genommen und Gott gegeben. Der Rest geht an die Priester. Die, welche des Altars warten, mit dem Altar teilen. Also hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Das Speisopfer war auch Lebensgrundlage für die Priester, Nahrung. Die Leviten wurden vom Zehnten versorgt, aber die Priester lebten unter anderem von den Opfern. Genauso haben die, sagt Paulus, die im Reich Gottes arbeiten, auch ein Anrecht, davon zu leben. Oder ein anderes Mal schreibt er in Philipper 4, Vers 18, ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, genau wie Speisopfer, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Wir haben hier Speisopfersprache. Das Opfer geht an Gott, die Leute opfern eigentlich Gott, aber derjenige, der davon einen Anteil bekommt, ist Paulus, der priesterlich dient am Evangelium. Es ist also durchaus korrekt, wenn du Gott etwas geben möchtest, dass Menschen daran einen Anteil haben und davon Nutznießer sein können. Aber in deinem Herzen musst du es geben, als ob es an Gott selbst wäre. Dann noch einmal, das Speisopfer wurde täglich 2-mal gebracht, morgens und abends. Der Daniel macht daraus 3-mal. In Daniel 6 heißt es, 3-mal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und lobpries vor seinem Gott. Wir können davon ausgehen, dass er eine jüdische Tradition hier ausführt. Zur Zeit des Morgensopfers, wenn das Speisopfer am Morgen gebracht wird, betet er einmal. Zur Zeit des Abendopfers, am späten Nachmittag, betet er noch einmal. Und er setzt noch einen obendrauf und betet noch einmal vor dem Schlafengehen. Dieser Rhythmus ist ein Rhythmus, den du dir vielleicht, wenn du das möchtest, einmal vornehmen könntest. Zum Beispiel jetzt für die kommende Woche. Probier's doch einmal morgens, wenn du aufstehst, zu beten. Nicht, dass das Beten ein Opfer ist für Gott, aber es ist eine Ausrichtung auf Gott. Statt wie kein auf den Boden zu schauen, guck nach oben im Gebet 3-mal am Tag. Morgens, wenn du aufstehst, möglicherweise nachmittags, wenn du von der Arbeit kommst oder wenn du gerade dein Mittagsschläfchen gehalten hast oder was auch immer, such dir eine Zeit aus und abends, bevor du ins Bett gehst. Richte dich aus auf Gott, sag ihm noch einmal, Ich gehöre dir, alles, was ich habe, gehört dir. Und ich will dir meinen Dienst bringen, so wie das Mehl. Ich möchte voll von Heiligem Geist sein, wie das Öl. Ich möchte meinen Blick auf dich ausrichten und meine Gebete zu dir aufsteigen lassen, wie den Weihrauch. Ich möchte an meinem Bund mit dir festhalten und ihm treu sein und dir als dem Herrn dienen, ausgedrücktem Salz. Und ich will die Sünde ausfegen aus meinem Leben und zusammenleben, so wie der Sauerteig. Und dann lasst uns Gott mit unseren Gaben dienen, genauso wie mit unserer Arbeit. Amen.